Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Wann, wenn nicht heute, vielerorts in Deutschland war der fast Vollmond gestern am Winterhimmel zu sehen, groß und hell strahlend wie eine Laterne. Morgen um 22:30 ist er dann tatsächlich komplett kugelrund. Naja, und in diesem Klassiker besingt Frank Sinatra die Schönheit der Welt, in der doch so vieles zu sehen ist und es zu entdecken gibt. Und das wollen wir heute tun in Georgien, Biberach, in Graz, in Zons und Berlin. Der Sonntagsspaziergang mit Andreas Stopp aus dem Studio 1 im Kölner Süden. Ich wünsche Ihnen zu Hause und unterwegs einen friedvollen ersten Advent.
To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Ja, nochmal willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Dieser Sache mit dem Skitourismus, von der gerade Armin Laschet auch sprach, der müssen wir uns dann auch nochmal annehmen. Aber nicht heute, denn heute haben wir ein volles Programm. Ich möchte Sie in die steirische Landeshauptstadt Graz bringen, die ganz und gar nicht mehr verschlafen wirkt, wie es wohl früher der Fall gewesen sein muss. Nein, ein waches Graz, ein helles Graz erwartet uns. Zons, eine mittelalterliche Zollfestung und die Rheinauen, die werden wir besuchen. Einen Mini-Corona-Weihnachtsmarkt. Ja, es gibt ganz, ganz wenige Weihnachtsmärkte in diesen Corona-Zeiten. Dazu gehen wir nach Biberach und werden Ihnen den vorstellen, der gestern geöffnet hat. Was haben wir noch? Georgien. Unterwegs werden wir sein in Adscharien. Das ist die westlichste Region Georgiens. Und dazu zur Einstimmung dieses traditionelle adscharische Lied aus Batumi, ja, das bei der gemeinschaftlichen Arbeit am Spinnrad gesungen wurde, heutzutage natürlich nicht mehr so sehr. Und das heißt da im Text, die Spindel hat meine Hand wund gerieben, ach, wenn sie doch zerbrechen würde. Er hat mir ein Versprechen gegeben, aber er hat mich getäuscht, wenn er doch seinen Hals brechen würde. Das ist der Text dieses Liedes. Nochmal willkommen zum Sonntagsspaziergang.
Oy na ni da na na, her tal ma her li dam gala. Oy na ni da na na, her tal gazat e fel mau. Oy na ni da na na. Adamo matuila. O inani danana, kis hermosa tehelmao. O inani danana, sa chechel si matridamcha. O inani danana, mesheni dam khatridamcha. O inani danana, taroze khari gavdene. O inani danana, titeli darkianio. O inani danana, merongo godevi pire. O inani danana, kochebam detlianio. O inani danana, khertal maheli damgala. O inani danana, khertal gasate khelmao.
Morgen ist der Festtag des heiligen Andreas. Dieser heilige Andreas, Bruder des Petrus, im Jahre 60 auf Befehl Kaiser Neros an ein schräg gestelltes Kreuz gebunden, gegeißelt und zu Tode gemartert, der spielte über seine beständige liturgische Bedeutung hinaus früher im Volksbrauch eine dominierende Rolle. Er war nämlich der Heilige, den unverheiratete Mädchen anriefen, damit er ihnen zu einem Mann verhelfe. Am Andreastag, also morgen, wurden gesellige Veranstaltungen vielfältig Art in Spinnstuben, in Lichtstuben, in Wirtshäusern und auf Tanzböden arrangiert, um ledige Männer und Frauen zusammenzubringen. Und wir werden dem Apostel Andreas begegnen, erfahren, welche Rolle dieser spielt in Atscharien und wo man dort auf ihn trifft. Atscharien, die westlichste Region Georgiens, ist ein ganz besonderes Stück Land. Es hat 5 klimatische Zonen, darunter Europas nördlichste Subtropen. Und von dieser subtropischen Meeresküste bis zu den alpinen Wiesen kommt man in gerade mal 2 Stunden. Lange Zeit war Atscharien ein Teil der alten Kolchis, für viele Imperien ein Leckerbissen. Darum kämpften die alten Griechen und die Römer, die Byzantiner und die Perser, die Türken und die Russen. Hier leben bis heute die Christen neben und mit den Moslems friedlich beieinander. Tatjana Montik, meine Kollegin, ist Georgierin und sie war für uns in Atscharien unterwegs.
Die Berge von Atscharien sind ein Land für sich. Wer hierher über das Landesinnere gelangen möchte, muss eine lange Fahrt vom Kloster Sasma über den Goderzi-Pass in Kauf nehmen. Die Straße ist holprig. Für die 49 Kilometer nach Hulo, der Hauptstadt von Oberadjarien, braucht man knapp 4 Stunden. Aber die Panoramen, die sich dabei eröffnen, lassen einen schnell die Zeit vergessen. Die Augen erfreuen sich an saftigen Wäldern, versteckten türkisfarbenen Seen und bunten Bergwiesen. Die hiesigen Dörfer sind groß und ihre Häuser versinken im üppigen Grün der Bäume. Hier und da sieht man die Türme von Moscheen. Für Georgien, ein christliches Land, ist das ungewöhnlich. Malerisch an einem steilen Berghang liegt Hulo. Im Stadtzentrum herrscht viel Betrieb. Aufgrund der Pandemie ist die Informationsstelle für die Touristen nur telefonisch erreichbar. Die Einheimischen kommen allerdings schneller zu Hilfe. Ein Taxifahrer, Jakob, zeigt mir eine lokale Sehenswürdigkeit, die Brücke der Königin Tamar. So werden in Georgien bogenartige mittelalterliche Brücken genannt, die nach römischer Art gebaut wurden.
Hier ist unsere Moschee. Bei uns in den Bergen leben mehr Moslems als Christen. Fast in jedem Dorf gibt es eine Moschee. Der christliche Apostel Andreas war der erste Heilige, der in den Bergen von Atscharien gepredigt hat. Später wurde unser Land von den Türken erobert und wir sind Moslems geworden. Doch jetzt gehen viele Menschen zurück zum christlichen Glauben. Zum Beispiel meine Tochter, die früher Muslima gewesen ist. Dann hat sie geheiratet und nun ist sie Christin.
Jakob half mir nicht nur mit Auskunft und Führung, er lud mich auch zu sich nach Hause zu Besuch ein. Über die Bedeutung der Gäste in diesem Teil der Welt erzählte mir später die Historikerin Nana Shantadze vom Ethnographischen Museum in Hulo, als wir an der Nachbildung eines Hauses aus Oberadjarien standen.
Wenn in Oberadjarien im vergangenen Jahrhundert ein Gast zu Besuch kam, stand ihm immer ein Zimmer mit einem Extra-Eingang zur Verfügung. Da die Gäste früher immer Männer waren, durften sie die Frauen des Gastgebers nicht zu Gesicht bekommen. Für den Empfang der Gäste und für die Unterhaltung hatte immer nur der Hausherr zu sorgen. Alle Gespräche und alle Festtafeln fanden in diesem Gästegemach statt, das vom Rest des Hauses isoliert war.
Zu Besuch in der Familie von Jakob. Hier wartet auf mich nicht nur eine schöne Unterkunft, sondern auch eine Festtafel und Musik. Ich bin zwar kein männlicher Gast, aber wir leben ja heute in anderen Zeiten. Mein Gastgeber hat einen Nebenjob als Tamada, ein Tischherr bei verschiedenen Festivitäten.
Ich trinke auf diesen begnadeten Tag, an dem wir uns getroffen haben. Wir haben heute viel zusammen erlebt und gesehen. Und nun sitzen wir gemütlich zusammen und feiern. Ich wünsche uns, dass wir noch viele solche Tage vor uns haben.
Dem Gast in Algerien darf nur das Feinste gereicht werden. Die heutige Festtafel besteht aus lokalen Spezialitäten. Sironi, eine Art Lasagne, Chili Chili, geflochtenen Käsezöpfen, Boran, Kartoffelbrei mit Käse und Butter, frisch gebackenem Brot und dem Salat mit Kräutern. Zu Tisch sitzt Jakobs Familie. Seine Frau, sein Schwager, sein Neffe, seine Tochter, sein kleiner Enkelsohn sowie seine Mutter Fatih, 92 Jahre alt. Fatihs Gesicht hat viele Falten, doch ihre Augen sind jugendlich und sie strahlen vor Neugier. Sie trägt eine schöne Kopfbedeckung. Fatih ist Muslima. Ihr Gesicht drückt Ruhe und Würde aus und nicht zuletzt auch Zufriedenheit.
Früher, als wir jung waren, hatten wir ein armes Leben. Wir hatten weder genug Mais noch genug Brot. Um zu überleben, mussten wir zum Teig sogar die Schalen der Maiskolben beifügen. Jetzt geht es uns gut. Wir haben immer genug Brot und genug zu essen auf dem Tisch.
Nachdem ihr Mann gestorben war, ist Fatih zur Familienpatriarchin geworden. Sie hatte 9 Kinder, von denen nur 7 überlebt haben. Heute hat sie 17 Enkelkinder. Freilich war früher die Kindererziehung eine leichtere Aufgabe als heute. Denn früher haben viele Generationen einer Familie zusammengelebt.
Als ich einen Mann hatte und als unsere Kinder geboren wurden, war ich am glücklichsten. Ich zog 7 Kinder groß. Als Mutter mit vielen Kindern bekam ich vom Staat sogar eine Prämie. Aber das reichte natürlich nicht. Ich musste arbeiten gehen. Das war nicht einfach für mich, denn die Kinder wurden oft krank. Wir haben früher viel und schwer arbeiten müssen. Und unser Leben war hart. Aber der Herrgott hat uns immer geholfen.
Dieses Land hat viele religiöse Veränderungen der skurrilsten Arten erfahren. Man sagt, im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt habe der Prophet Andreas in den hiesigen Bergen gepredigt. Im 4. Jahrhundert wurde Georgien christianisiert. Als die Türken diese Region im 17. Jahrhundert eroberten, wurde die hiesige Bevölkerung zum Teil zwangsislamisiert. Dennoch haben die Adjarien-Bewohner dadurch ihre nationale Identität nicht eingebüßt, sagt Cemal, Jakobs Schwager.
Wir hatten hier 3 Jahrhunderte der türkischen Herrschaft, doch in all dieser Zeit haben sich die Bewohner Adjariens mit den Türken nicht vermischt. Sie haben ausschließlich untereinander geheiratet.
Im Laufe der Geschichte sind in Georgien der christlich-orthodoxe Glaube und die nationale Identität eins geworden. Doch in Adjarien hat sich ein anderes Phänomen entwickelt, erzählt der Historiker aus Batumi, Timuri Tunadze.
Ich unterrichte an der Universität in Oberadjarien. Ich habe dort Studenten, von denen einige aus christlichen und andere aus muslimischen Familien kommen. Und es gibt etwa Fälle, wenn zum Beispiel ein Christ in der Früh Essen für seine muslimische Freundin kocht, die auf muslimische Art fasten muss. Warum sind unsere Menschen so flexibel? Wir sind ja alle Georgier und das hat für uns die größte Bedeutung. Wir Georgier waren immer zu allen tolerant, denen wir begegnen. Und in unserer Ethnopsychologie wurzeln diese Toleranz und die Gastfreundschaft und die Überzeugung, dass ein Gast Gottesbeine habe. Und diesem Phänomen folgend hatten wir immer alle akzeptiert.
Hoch in den Bergen, abgelegen von der Welt, liegt das Dorf Gomarduli. Es ist eine vergessene Ecke, wo immer noch Ruhe und Gelassenheit regieren. Die Stille der Natur wird nur von Kuhglocken unterbrochen. Morgens muss sich die Sonne durch die dichte Wolken- und Nebeldecke erst durchkämpfen, damit der Blick auf die majestätischen Bergpanoramen freigemacht wird. Abends bieten die Sonnenuntergänge ein magisches Lichterspiel, einen ewigen Kampf des Guten gegen das Böse. Hier gibt es ein ungewöhnliches Hotel, Gomarduli Zen Garden. Es gehört einem ukrainischen Künstler. Hier werden Meditationen, Teezeremonien und Yogastunden abgehalten. Im Sommer werden in Gomarduli Künstlerfestivals und Workshops veranstaltet. Im Winter ist es eine Residenz für kreative Künstler. Der Besitzer des Retreat-Zentrums, Eugen Wofk, erinnert sich an seinen ersten Besuch in Gomarduli.
Es herrscht hier Seligkeit. Zum ersten Mal kam ich Ende Mai hierher. Es lag noch Schnee hier und da. Und überall blühten wunderschöne Lilien. Die Luft war frisch und angenehm. Und ich verspürte sofort eine ungewöhnliche, ja eine Art milchige Energie. Die Menschen hier leben so, als ob sie ewig zu leben gedenken. Und man gerät hier in eine andere Dimension. Einerseits verliert hier die Zeit ihre Bedeutung und jeder neue Tag sieht aus wie ein anderer. Doch andererseits wechselt hier ständig das Wetter. Und es passiert immer etwas Subtiles. Und das hat es hier schon immer gegeben. Einen Prozess von unendlichen Veränderungen.
Dieses Retreat-Zentrum wurde erst im letzten Sommer eröffnet. Und es wurden bereits viele Veranstaltungen hier abgehalten. Als Volontäre arbeiten hier viele junge Künstler, wie etwa Lyka Bindeliani, die in der Küche beim Kochen aushilft und abends Gitarre spielt, Mantras singt und Gedichte deklamiert. In diesem Gedicht wird das Leben eines Menschen mit einem Vogelflug verglichen.
Чалаші баланашлілі тетрісет ерікріс. Цгері балахші цріалепс апріндеба дапрі. Санам діра пріндеба равінерчіс мцгерс. Ваіме, чамі сіцоцхлі цікнеба сіадгес. Відра міцасе тавдівар, ყველა სიკეთეს მგრის. Ალფრინდები და ვაიმე, ალფრინდები და ფრი. Твоя ციცივლებს შურისა მთლად მიმიმსხრევენ ფრთებს, სანამდე არაფრინდება არავინ არჩის მწყერს. Შავი საფანტი ირევა, თეთრი სეტერი ქრის. Მე მაინც უნდა გავფრინდე, ალფრინდები და ფრი.
Wie passt das Konzept des freien Lebens und des buddhistischen Zen zur islamischen Kultur der Lokalbevölkerung? Darauf der Retreat-Besitzer Eugen.
Aus ästhetischer Sicht sieht mein Haus sicherlich aus wie ein buddhistisches Kaizen-Kloster. Und dabei liegt es in einem Land, das lange Zeit muslimisch war. Seit 2004 gewinnt hier der christliche Glaube mehr und mehr an Einfluss. Doch in Wirklichkeit gehen hier viele Menschen sowohl zur Moschee als auch zur Kirche und sie sind insgesamt nicht besonders religiös. Und das spielt uns in die Hand, denn keine Religion steht zwischen uns. Wir können miteinander einfach als Menschen kommunizieren. Wir haben hier einfach Ordnung und normale menschliche Beziehungen. Und dies wird überall in der Welt geschätzt, ungeachtet der Rasse oder Religion.
Die Schlucht Machachela ist die südlichste und wohl schönste Bergregion Adjariens. Sie liegt entlang des wilden Stroms Chorocha. Im üppigen subtropischen Grün verstecken sich Ruinen von alten Festungsanlagen, römische Brücken, stürmische Bergbecher und majestätische Wasserfälle. Die Straßen sind hier steil und serpentinenartig. Die Machachela-Schlucht ist insgesamt 38 Kilometer lang und sie hat 18 Siedlungen. 1921 wurde diese Schlucht aufgeteilt zwischen der Türkei und Georgien. Nach dem Vertrag von Kars gingen 6 Dörfer und 20 Kilometer der Schlucht an die Türkei. 12 Dörfer und 18 Kilometer der Schlucht blieben bei Georgien. Im obersten Dorf der Schlucht, Sedac-Hutuneti, besuche ich ein historisch-ethnografisches Museum, das sich in einem schönen alten Holzhaus befindet, an dessen Fassade Weintrauben geschnitzt sind. Der Direktor Malhasna Gervadze erzählt,
Das ist eine alte Moschee, die hier 200 Jahre in Betrieb war. Nun ist hier ein Museum. Das Gebäude besteht aus zwei Stockwerken. Die Männer beteten unten, die Frauen oben. Die Moschee wurde von der Volksgruppe der Lasen gebaut, die als großartige Meister der Holzbearbeitung bekannt waren. Deshalb sind hier Weintrauben und andere nationale Symbole hineingeschnitzt worden.
Heute leben die meisten Lasen in der Türkei. Und die Bevölkerung von Maçahela ist überwiegend christlich. Malhasna Gervadze zeigt auf die benachbarten Berge, die sich bis zum Horizont erstrecken. Er erklärt, dort drüben liege schon die Türkei. In der Sowjetzeit, nach dem Tod von Atatürk 1938, wurde diese Gegend zu einem geschlossenen Grenzgebiet, für dessen Besuch sogar die Sowjetbürger einen extra Ausweis brauchten.
In der Sowjetzeit durfte man in die Richtung der Türkei nicht einmal zeigen, geschweige denn durfte man sagen, dort liege die Türkei oder dort lebten meine Verwandten. Das war strengstens verboten. Alle hatten Angst. Alle Kontakte zwischen den Verwandten auf beiden Seiten der Grenze wurden eingestellt. Nicht einmal hinschauen durfte man in jene Richtung, denn dafür konnte man bestraft werden.
Die wilde Natur dieser Region galt lange Zeit als unsicher, denn die Feinde lauerten überall. Und man musste sich auf sie sowie auf wilde Tiere gefasst machen. Die Maçahela-Schlucht ist für ihre prächtigen, handgearbeiteten Waffen bekannt. Mit Stolz zeigt Malhas auf diese Waffen, die in einer Vitrine stehen, und erzählt:
Das ist unser berühmtes Maçahela-Gewehr, das hier vor 350 Jahren gefertigt wurde. Es ist aus Eichenholz auf Grundlage von Silizium gemacht. Im 18. Jahrhundert waren diese Waffen sehr gefragt. Es gab hier vier Familien, die dieses Handwerk beherrschten.
Heute ist die Schlucht Maçahela ein Nationalpark. Die Jagd ist hier verboten. Dafür ist es eine attraktive Ecke für aktive Touristen. Es gibt hier zahlreiche Gasthäuser und Familienhotels. Und die Einheimischen sind bestrebt, das historische Handwerk und die lokale Produktion zu entwickeln, um den Touristen ihre Spezialitäten zu präsentieren. Der dunkle Kastanienhonig aus Maçahela ist für seine immunstärkende Wirkung bekannt. Die Einwohner dieser Region sind immer auf der Suche nach neuen touristischen Pfaden für ihre Gäste. Micho Kokoladze vom Dorf Kokoleti hat vor kurzem ein einzigartiges Naturwunder entdeckt. Es sind zwei benachbarte, riesige Wasserfälle, die aus über 30 Meter Höhe in einem Dreieck zusammenfallen.
Wir luden die Leute von der Nationalparkadministration ein und erzählten ihnen von den Wasserfällen. Danach entwickelten wir diese touristische Route. Den Pfad habe ich zusammen mit unseren Leuten vom Dorf selbst gemacht. Nun begleiten wir unsere Gäste zu den Wasserfällen. Sie sind zufrieden und wir sind es auch. Nach der Wanderung bewirte ich sie mit meinem Honigschnaps, damit die Zeit noch schöner wird. Ich mache das mit Leib und Seele.
Der schmale Wanderpfad durch den urigen Wald beginnt an Michos Haus, das am obersten Dorfrand liegt. Um zu den Wasserfällen zu gelangen, braucht man schon Micho als Fremdenführer. Zunächst muss man mehrmals einen stürmischen Bergfluss zu Fuß überqueren und dabei auf glatte, vom Moos bewachsene Steine treten. Micho scheint jeden Stein hier zu kennen. Nach der Wasserfallbesichtigung gibt es für alle Wanderer eine überraschende Erfrischung: Michos selbstgebrannten Honigschnaps, den er im kalten Flusswasser für seine Gäste aufbewahrt. Man trinkt ihn auf einer Bank sitzend aus schönen alten Gläsern, die Micho hier extra stehen hat. Später präsentiert uns Micho sein Haus, wo es wunderbar duftet. Das Haus ist aus Kastanienholz gemacht. Die gemütlichen Gästezimmer haben einen Ausblick auf die malerische Schlucht. Am Berghang stehen Michos Bienenhäuser. Bald muss wieder Honig gezapft werden. Und den Alten verkosten wir mit Brot und Kaffee, den uns seine Frau bereitet. Micho ist stolz darauf, dass sich seine Familie mit allen Produkten selbst versorgen kann, die natürlich und gesund sind.
Wenn ich in die Stadt komme, kann ich dort nicht schlafen. Ich kann dort nicht atmen. Hier habe ich ein Holzhaus und wir leben in der Natur. Und man spüre diese Luft. Natürlich muss man viel arbeiten, aber diese Arbeit ist ja angenehm und gesund. Man kann etwas arbeiten und danach etwas ausruhen. Was braucht man sonst im Leben?
Ausgerechnet das lockt viele Touristen in diese Gegend. Mit Ausnahme von diesem Jahr hatte Micho das Haus immer voll. Am liebsten seien ihm die Gäste aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion. Die kennt er ja noch von früher. In der Sowjetzeit ist er Matrose gewesen. Von Odessa und später von Murmansk aus drehte Micho 11 Jahre lang Runden um die ganze Welt. Das Leben auf dem Schiff sei monoton und einem Gefängnis gleich gewesen, sagt der freundliche Machechela-Bewohner.
Wenn ich auf See war, träumte ich nur davon, wenigstens kurz in mein Dorf zurückzukommen, um hier einen Abend mit meinen Freunden Joker zu spielen. Danach hätte ich meine Seefahrt gerne fortgesetzt. Ich habe in meinem Leben lange und viel gearbeitet. Aber die Erde ist nun mal rund und ich kam zurück. Dieser Ort hier ist für mich der liebste auf Erden. Ich habe in meinem Leben viel gesehen und nun bin ich zu Hause mit meiner Familie und meinen Gästen. Ich bin sehr zufrieden und ich bin dankbar dafür.
Tatjana Montik erzählte uns aus einem Teil ihrer Heimat, Adscharien im Westen Georgiens. Sie haben gerade das Gedicht gehört. Wir haben das bewusst stehen lassen, damit Sie die Sprachmelodie und Sprache hören. Es war die Erzählung einer Wachtel und im Text heißt es, solange sie diese Wachtel ruhig im Gras sitzt, wird niemand ihr etwas Böses tun. Aber sobald sie sich dazu entschließt, hochzufliegen, läuft sie sofort Gefahr, von einer Schrotflinte getroffen und dann von einem bösen Jagdhund geschnappt zu werden. Und dennoch wagt sie es immer wieder und immer wieder. Genau so, so schreibt der Autor dieses Liedes, sei sein Leben, solange er auf Erden laufe, freuen sich alle und niemand bemerkt ihn. Aber wenn er hochzufliegen wagt, dann trifft ihn die böse Flinte des Neides. Dennoch sagt er, ich werde immer wieder hochfliegen. So, wir hören noch eine Art Wettsingen zwischen Junge und Mädchen, die ineinander verliebt sind, sehr verbreitet im Osten wie im Westen Georgiens. In deinem Herzen werde ich eine Rose sein, sagt sie und er. Deine Zöpfe werden ein schönes Feld für mich sein. Das hören wir noch bis zu den Nachrichten. Dann erwarte ich Sie zur Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Erster Adventssonntag, willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Übermorgen wird also das erste Türchen vom Adventskalender, sofern vorhanden, geöffnet und dann zählt man bis 24. Unser Griff in die Kiste der Weihnachtsmusikklassiker Dickie Valentine, der zählt nicht, der geht nach dem Alphabet vor, dem Weihnachts-ABC. Andreas Stopp ist im Studio.
is for the candy trimmed around the Christmas tree. H is for the happiness with all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. I is for the icing on the cake as sweet as sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet.
Capital C
is for the candy trimmed around the Christmas tree.
H
is for the happiness with all the family.
R
is for the reindeer prancing by the window pane.
I
is for the icing on the cake as sweet as sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet.
Zwölf Minuten nach zwölf, Sie hören den Sonntagsspaziergang. Ja, jetzt käme eigentlich die Zeit für den Feierabend. Glühwein auf dem nächstgelegenen Weihnachtsmarkt oder für den Bummel an Marktbuden entlang. Der Geruch von Wachskerzen, lecker duftenden Grillwürsten vielleicht in der Nase. Geht in diesem Jahr aber nicht. Die Corona-Pandemie hat den meisten Weihnachtsmärkten zwischen Flensburg und Bodensee den Garaus bereitet. Ja, den meisten, aber nicht allen, dass sich so ein Adventsmarkt durchaus auch unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften organisieren lässt. Das zeigt das Beispiel der oberschwäbischen Stadt Biberach. Dort begann gestern der Adventsmarkt, viel kleiner als sonst und auch ein bisschen ruhiger. Aber dennoch, mit einem Mal kommt trotz aller Einschränkungen so etwas wie adventliches Flair in die Stadt. Das berichtet aus Biberach mein Kollege Thomas Wagner.
Die sind da nicht nach Größe sortiert, sondern nach der Farbe. Aha. Das ist alles Echtsilber und eben Edelsteine drin. Peridot und rosa Quarz und was das Frauenherz so begehrt.
Wunderbar.
Ein hölzernes Hüttchen im Museumsinnenhof, umrahmt von den sorgsam sanierten, mittelalterlich anmutenden Altstadtgebäuden der Stadt Biberach in Oberschwaben. Christine Sauter-Knapp aus Ehingen verkauft allerlei Schmuck auf einem der wenigen Adventsmärkte, die es in Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt noch gibt.
Also ich will mal sagen, für die allermeisten Händler ist es tatsächlich überlebenswichtig. Es gibt ganz viele Händler, die tatsächlich 0 Euro Umsatz das ganze Jahr hat.
Immer wieder kommen Passanten vorbei, nehmen prüfend einen Stein in die Hand oder einen Ring, bummeln gemächlich weiter. Alle tragen Maske, alle achten darauf, nicht zu dicht an andere heranzukommen. Restaurants zu, Cafés zu, Kino zu, aber der Adventsmarkt in Biberach ist auf und das ist für alle, die hier entlang bummeln, ein Grund zur Freude in einer tristen Zeit.
Das ist ganz wichtig für die Leute natürlich. Erstens, es ist ja eine Einstimmung auf Weihnachten, das eine, und ist ja einfach eine Möglichkeit auch ein bisschen so das Gefühl zu kriegen.
Für mich ist es halt wichtig, dass die Atmosphäre erhalten bleibt uns. Und es gibt so tolle Produkte auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, schöne selber gemachte Ketten, Hüte, genau, Kerzen.
Holzspiele, Kerzen, sehr wichtig, weil ich finde, es ist eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt.
Dankeschön, 10 Euro war das.
Seifensterne.
Einfach schön.
Nicht zu groß und ja, doch kann man ein paar kleine Geschenke kaufen.
Immer wieder kommen Menschen zu den Hütchen, kaufen eine Kleinigkeit. Dabei haben die Organisatoren das Marktgeschehen kräftig abspecken müssen. Aus 70 Hütten des traditionellen Christkindlesmarktes wurden 20 beim Adventsmarkt.
Da gehört dazu, dass wir deutlich weniger Hütten aufgestellt haben, die ja im großen Abstand zueinander zugeordnet haben, und dass wir kleine Flächen haben auf dem Markt, um einfach auch die Menschenansammlungen zu verhindern. Es gibt ein Hygienekonzept, dort ist die Maskenpflicht enthalten und das Abstandsgebot.
Wolfgang Winter von der Stadtverwaltung Biberach hat den Adventsmarkt mit organisiert. Sein Team, betont er, achte auch regelmäßig auf die Einhaltung der Regeln. So schwierig die Umstände derzeit auch sein mögen. Die Verantwortlichen der Stadt Biberach hätten sich, so Baubürgermeister Christian Kuhlmann, sehr bewusst dazu entschieden, eine Miniaturausgabe eines vorweihnachtlichen Marktes auf die Beine zu stellen.
Also einmal geht es um die adventliche Atmosphäre, die wir in die Stadt hineintragen wollten. Das hat die Tradition und das meinten wir, kriegen wir hin, auch unter Corona-Aspekten. Und das sieht man ja hier, wie es gut funktioniert. Der zweite Grund ist, wir haben die Beschicker im Auge. Das dritte ist, die Frequenz in der Innenstadt geht stark zurück. Wir können das seit einigen Wochen beobachten. Das ist ein weiterer Punkt, die Attraktivität der Innenstadt zu stärken.
Doch es geht nicht nur ums Geschäft.
Die Leute stehen vorm Krankenhaus, Kilometerschlangen, Betten gibt es keine.
Werner Höschele steht in der Hütte der Nepalhilfe Biberach, erzählt, wie katastrophal die Situation in jener Region ist, die vor über 5 Jahren von einem heftigen Erdbeben heimgesucht wurde. Der Erlös der Produkte, die er anbietet, komme vollständig der Nepalhilfe zugute, sagt er.
Die Nepalesen sind Weltmeister im Filzen. Sie sehen hier Filzkugelteppiche, Topfuntersetzer, Räucherstäbchen. Goldene Buddhas, Gebetsfahnen.
Angebote von weit her, mitten in Oberschwaben, mitten in der Corona-Pandemie. Doch genau die lässt die Menschen ein Stück weit nachdenklicher und weltoffener werden, stellt Werner Höschele fest.
Ich muss sagen, dieses Jahr ist eigentlich verstärkt Kauf bei mir, weil die Leute suchen förmlich, wo sie was Gutes tun können.
Und dann steht da noch ein Briefkasten zwischen den hölzernen Hütchen. Ein besonderer Briefkasten, so Organisator Wolfgang Winter.
Jawohl, wir bieten dieses Jahr trotz Corona auch wieder eine Christkindles-Poststelle an. Dort haben Kinder die Möglichkeit, ihre Wünsche ans Christkind direkt aufzuschreiben. Und jedes Kind bekommt dann per Post die Antwort zugeschickt und freut sich immer riesig darauf.
Auch Baubürgermeister Christian Kuhlmann hat die Christkindles-Poststelle im Visier. Wenn er noch einmal Kind sein dürfte, er wüsste, was er schreiben würde.
Dass die Pandemie möglichst schnell zu Ende geht.
Ja, das wollen wir alle mit ihm hoffen. So vieles ist ja verboten in diesen Tagen, vieles. Aber wie wir gehört haben, eben nicht alles. In Biberach begann gestern um 10 Uhr genau der Weihnachtsmarkt im Miniaturformat. Und es sei nochmal gesagt, das spezielle Hygienekonzept, das haben die Biberacher alle ganz akribisch vorbereitet. Und so wechseln die Beschicker der Hütten nach einer Woche, damit trotz aller Einschränkungen möglichst viele Händler zum Zuge kommen. Wir reisen nach Graz. Wir tun das mit Schubert, der Grazer Galopp in D-Dur.
Thank you.
Im Galopp also nach Graz mit rund 295.000 Einwohnern, die zweitgrößte Stadt Österreichs und Hauptstadt des Bundeslands Steiermark. Graz wirkte lange Zeit verschlafen. 2003 dann änderte sich das. In diesem Jahr war Graz europäische Kulturhauptstadt und das gab dieser Stadt einige kulturelle Impulse, von denen das gesamte städtische Leben bis heute noch profitiert. Die Wiener Journalistin und Filmemacherin Margit Atzler war während ihrer Kindheit jeden Herbst ein paar Tage in Graz zu Besuch und sie fühlt sich der Stadt seither sehr verbunden, ist geradezu zu einem Stück Heimat geworden, wie sie mir berichtete. Seit 1998 beheimatet Graz außerdem die alljährliche Diagonale, so heißt das, das Festival des österreichischen Films im März. Auch immer wieder eine gute Gelegenheit für die knapp zweistündige malerische Zugfahrt von Wien nach Graz. Das Teilstück der Zugstrecke über die Viadukte zwischen Glocknitz, dann über den Semmering bis Mürzzuschlag ist übrigens UNESCO-Weltkulturerbe. Und wenn man entlang dieser kurvigen Strecke aus dem Zugfenster auf die Berghänge blickt, dann weiß man auch, warum das so ist. Für den Sonntagsspaziergang traf sich also meine Kollegin Margit Atzler mit der Grazer Schriftstellerin Andrea Stift-Laube und ließ sich zu bekannten, aber auch zu noch ungekannten Plätzen führen. Treffpunkt für unseren Grazer Stadtspaziergang ist am Grazer Hauptplatz und zwar unter den Arkaden bei der sogenannten Weikart-Uhr.
Es ist einfach ein beliebter Treffpunkt am Hauptplatz. Und der Hauptplatz selber, auf dem wir stehen, der wurde vor ungefähr 20 Jahren komplett aufgegraben, umgestaltet. Und dann hat man entdeckt, dass der nicht immer so frei war. Der war nicht immer so unbebaut wie jetzt, sondern da gab es ab dem 10. Jahrhundert irgendwie Siedlungen.
Der trapezförmige Grazer Hauptplatz mit den bunten spätgotischen, barocken und biedermeierlichen Fassaden wurde im 12. Jahrhundert angelegt. Einige der Häuser sind sorgfältig renoviert. Andere wiederum wirken eine Spur zu verfallen.
Manche Häuser sind einfach im privaten Besitz und bei manchen Häusern wird auch spekuliert. Das ist in Graz ein großes Thema.
Das heutige Rathaus, ein klassizistischer Bau mit Kuppeln und Spitzzacken darauf, wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Das markante Gebäude wirkt eine Nummer zu groß geraten. In der Mitte des Platzes plätschert der Erzherzog Johann Brunnen. Am Brunnen vorbei geht es einmal quer über den Platz zu einem schmalen Gässchen, der Neue Weltgasse.
Wir befinden uns hier am Anfang des Kälbernen Viertels. Das heißt deswegen so, weil hier früher die Schlächter und die Schlachter zu Hause waren. Warum war das so? Weil die Mur in der Nähe war und da sind dann die ganzen Abwässer hineingeschüttet worden. Auch die Gerbereien waren zum Beispiel hier. Die waren ja, glaube ich, recht geruchsintensiv und es war ganz gut, dass man den Fluss Mur daneben hatte.
Die schattige Neue Weltgasse führt über Pflastersteine zum Franziskanerplatz. Der bildet das Zentrum des Kälbernen Viertels.
Wir gehen jetzt noch ein Stück davor, da ist das Franziskanerkloster und da gibt es einen besonders schönen Ort, den ich immer allen gerne zeige, die nach Graz kommen. Es gab ja 2003, war Graz die Kulturhauptstadt Europas und da hat man gesagt, das nennen wir jetzt Ort der Stille und wir stellen eine Kiste her und ein Papier und Schreibzeug und jeder, der kommt, soll sich hinsetzen und was schreiben und das dann in die Kiste werfen. Zum Schluss machen wir eine Ausstellung draus. Ich war damals gerade am Beginn meiner schriftstellerischen Karriere und habe mich dahergesetzt und habe ein Gedicht geschrieben und habe das dort eingeworfen und habe aber im Zuge dessen diesen Ort kennengelernt. Und ich liebe diesen Ort. Keiner weiß, dass es den da gibt oder ganz wenige Leute wissen das. Gehen da rein, da ist es ruhig. Es ist ein kleiner Garten, ein Park. Man kann da sitzen und ist ein bisschen fern von dem Trubel, der draußen in der Innenstadt herrscht. Also ich liebe diesen Ort. Und da oben beim Turm vom Franziskanerkloster, da wohnen auch wirklich die Turmfalken. Die kann man auch an manchen Tagen beobachten.
Im Innenhof des Franziskanerklosters stehen auf dem gepflegten Rasen mit geradlinig gestutzten Büschen und Rosenbüschen ein Kreuz und eine Marienstatue. Ringsum, hinter Rund- und Spitzbogenfenstern, ein spätgotisches Kreuzgratgewölbe mit Fragmenten von Fresken und unregelmäßigen anthrazitfarbenen Bodenfliesen. Von der Stille des Klosters geht es wieder hinaus auf den Franziskanerplatz, den Tourismusagenturen gern als mediterran beschreiben.
Das ist wirklich ein nettes Eck, da ist es so ruhig und entspannt.
Das mag den vielen italienischen Lokalen geschuldet sein oder generell dem Klima, das in Graz schon ein bisschen gemäßigter als in Wien oder Salzburg ausfällt.
Also ich glaube, jedes Gebäude oder jede Kirche auch, die hier steht, die wäre eigene Stadtführung wert. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Und die Fassaden, die geben auch viel her. Also hier haben wir irgendwann angewöhnt, ganz viel nach oben zu schauen, weil die Fassaden teilweise so spektakulär anders sind.
Vorbei an der Franziskanerkirche und kleinen Verkaufsläden aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die sich an die Kirchenmauern schmiegen, geht es in Richtung Quai.
Das hier ist der Beginn der Neutorgasse. Hier gibt es zum Beispiel die älteste Druckerei von Graz, immer noch die Druckerei Kiel. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es schon gibt, aber es gibt sie schon sehr lang. Hier sind auch, man sieht es eh, die Häuser sind alle relativ klein noch, also so ein bisschen gedrängt. Da ist noch sehr viel von dem früheren Charme des vorstädtischen Graz eigentlich erhalten.
Gerade entlang des Murflusses ist der Verkehr sehr dominant. Die markante Architektur eines Gebäudes auf der anderen Seite der Mur lenkt ein bisschen vom Straßenlärm auf der Erzherzog-Johann-Brücke ab.
Hier vorne sehen wir schon das Kunsthaus, The Friendly Alien wird es auch genannt. Hier oben sieht man einen Teil von einem eisernen Haus, das in den Neubau des Kunsthauses integriert wurde.
Vom ursprünglichen eisernen Haus, einem Gusseisenskelettbau aus dem mittleren 19. Jahrhundert, ist heute nur mehr die graublaue Fassade mit Eisenträgern übrig. Wie eine gigantische Qualle schmiegt sich das moderne Kunsthaus mit eigentümlichen Noppen, sogenannten Lichteinlassrüsseln an der Oberseite, seitlich an das eiserne Haus. Die gewölbte Fassade des Gebäudes kann durch integrierte Lichtelemente als überdimensionaler Bildschirm genutzt werden. Allen anfänglichen Vorurteilen und Gegnern zum Trotz ist das Kunsthaus als gelungenes Ensemble heute aus Graz nicht mehr wegzudenken.
Das ist auch so, dass wir jetzt gerade eine sehr gute Kunsthausleiterin haben, die Barbara Steiner, die es wirklich schafft, die Kunst niederschwellig oder niederschwelliger zu halten. Also die bemüht sich sehr, dass das Kunsthaus nicht so als abgehobenes, theoretisch unterfüttertes Ding da in der Stadt steht, sondern die bemüht sich sehr, das für viele Publikumsschichten zu öffnen.
Die Maria-Hilfer-Straße an der Rückseite des Kunsthauses führt durch das ehemalige Rotlichtviertel von Graz. Bordells gibt es mittlerweile keine mehr hier in Zentrumsnähe. Dafür kleine Geschäfte, Restaurants und Kaffeehäuser. Außerdem diverse kulturelle Einrichtungen und Büros.
Hier ist das Kulturamt drinnen und ganz oben haben die Lichtungen ihr Büro.
Die Lichtungen ist eine Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik. Und Andrea Stift-Laube seit 2019 Leiterin und Herausgeberin. Über den Mursteg, eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke, geht es wieder zurück Richtung Innenstadt und Richtung Schlossberg. Der wuchtige Fels aus Dolomitgestein liegt direkt im Stadtzentrum. 123 Meter ragt er über den Grazer Hauptplatz. Da soll's nun hinaufgehen. Zur Wahl stehen ein Zickzacksteig mit 260 Stufen über den Fels, die Schlossbergbahn, eine Standseilbahn, die 1894 den Betrieb aufnahm, oder ein Lift im Berginneren. Heute soll es der Lift sein.
Zweimal Schlossbergbahn bitte.
Rauf. Na, Lift.
Lift. Lift. Danke, Entschuldigung.
Nur rauf oder rauf und runter?
Nur rauf.
Während des Zweiten Weltkriegs boten die Stollen im Schlossberg der Grazer Bevölkerung Schutz vor Bombenangriffen. Einige der Stollen sind heute für die Öffentlichkeit zugänglich, sei es der Dom im Berg für diverse Veranstaltungen oder eine Märchengrottenbahn.
Die habe ich schon befahren, wie ich noch ein Kind war. Und dann habe ich sie wieder befahren, wie meine Kinder klein waren. Und da waren die Figuren schon teilweise ein bisschen angegammelt, sagen wir mal so. Es wurde vor einigen Jahren ganz toll neu überarbeitet, zusammen mit dem Grazer Kindermuseum.
Die Wände des Stollens auf dieser Seite des Schlossbergs sind naturbelassen grau und felsig. Es ist feucht, kühl und riecht nach Bergeben.
Ich mag den Lift sehr gern, man ist so richtig drinnen irgendwie in diesem Gestein.
Aufwärts, Türe schließen.
Schau mal hoch, das ist ziemlich cool, das ist da jetzt von diese.
Ui.
Die Schlossbergrutsche schlängelt sich von oben in Kreisen um den Lift herum. Steil bergab geht es durch eine enge Metallröhre.
Bergstation, Türe öffnet.
Für den heutigen Stadtspaziergang durch Graz lassen wir die Rutsche aus und schlendern weiter über den Schlossberg.
Ja, also hier ist der berühmte Grazer Uhrturm, das Wahrzeichen von Graz sozusagen, der ja auch deswegen berühmt ist, weil seine Zeiger vertauscht sind. Große Zeiger macht die Funktion vom kleinen Zeiger und umgekehrt. Ja, das ist einfach so ein sympathisches Gebäude.
Der Uhrturm war Teil einer riesigen Festung, die auch Napoleon nicht erobern konnte. Von der damaligen Festung sind heute nur mehr wenige Überreste erhalten. Der Großteil wurde abgeschliffen, also abgetragen und zerstört. Von einer Art Aussichtsterrasse neben dem Turm bietet sich ein Blick über das typische Ensemble an rötlichen Ziegeldächern der Grazer Innenstadt. Hinter der Dächerlandschaft erheben sich die Berge, die Graz umgeben und schöne Tagesausflüge ermöglichen. Nach einer Kaffeepause in einem der Restaurants am Schlossberg führt Andrea Stift-Laube noch ein Stück weiter bergauf.
Jetzt gehen wir da hinauf zu den Kasematten. Das war früher ein Gefängnis. Und mittlerweile ist es eine Freiluftbühne. Ich habe dort einmal Cyrano de Bergerac gesehen. Und das hat natürlich auch thematisch super in dieses Ambiente reingepasst. Das ist halt so Mauer mit Logen. Das ist auch ganz was Spezielles. Die Atmosphäre ist halt sehr romantisch zwischen diesem Gemäuer.
Romantisch, wie Andrea Stift-Laube es beschreibt, mutet der gesamte Schlossberg an. Die üppige Flora aus teilweise exotischen Pflanzen, hohen Linden, Kastanien und sogenannten Dirndlkirschen ist einladend für Spaziergänge, kleine versteckte Grotten mit Bänken darin für Momente trauter Zweisamkeit, ein Picknick auf einer der Wiesenflächen, Abendessen in einem der Restaurants, den Besuch einer Kulturveranstaltung und. Unzählige Weggabelungen verzweigen sich über den Schlossberg und führen an verschiedenen Stellen wieder hinunter zur Grazer Innenstadt.
Das ist wohl eine der kleineren Gässchen hier, die Stiegengasse. Ich glaube, die geht nur bis 9. Ja, das könnte auch irgendwo in Prag oder in Maribor stehen, dieses Haus.
Selbst an einem Sonntag ist mittlerweile mehr los in der Grazer Innenstadt. Früher war das anders, erinnert sich Andrea Stift-Laube.
Früher war das so, es war schwierig irgendwie ein Lokal zu finden, das geöffnet hatte. Das hat sich jetzt geändert. Und jetzt gehen wir von hier aus zurück auf den Hauptplatz durch eine dieser alten, ich glaube das ist genau, Pomeranzengasse. Das ist ein schöner Name, ich weiß leider nicht, wo der herkommt. Aber die Gasse selber ist spektakulär wegen diesen kleinen Querverstrebungen da, die auch mit Dachziegeln gedeckt sind. Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer kleinen Reise angelangt. Dankeschön.
Ja, den Pomeranzen und den Landpomeranzen werden wir uns dann an anderer Stelle hier im Sonntagsspaziergang nochmal widmen. Wenn Sie den Reisenotizen im Deutschlandfunk häufiger folgen, und das sage ich Ihnen im Anschluss an diesen Bericht von Margit Atzler, die ja mit ihrer kundigen Begleiterin Andrea Stift-Laube in Graz unterwegs sein. Also wenn Sie unseren Reisenotizen häufiger folgen, dann registrieren Sie womöglich, dass wir uns bemühen, Ihnen Musik, Lieder, Klänge als Rahmen zu diesen Beiträgen zu bieten, die Sie so eher selten oder gar nicht im Radio hören. Und da lassen wir uns auch nicht festlegen auf eine bestimmte Richtung oder Farbe, wie man so sagt. Passen soll es halt, damit Sie noch ein bisschen nachsinnen können über das, was Sie im Beitrag gehört haben. Deshalb jetzt also ein Griff in die Schlagerkiste. Eine musikalische Liebeserklärung an die Stadt Graz. Sie stammt vom Grazer Kurt Gunther Schneidler. Der ist in Graz bekannt unter dem Namen Der Schneidler. Und er hat mit seinem Sohn Kurt Krump ein Lied über Graz geschrieben. Der Grazwalzer, den hören wir jetzt.
Graz ist nicht Rom, nicht New York und auch nicht wie Wien.
Graz ist mein Stadt, mein Halt, da kehr ich hin. Graz an der Moor mit seiner alten Stadt. In Graz zu leben hat Flair, was nicht jede Stadt gleich hoch. Ein Juwel, wie es längst vergangenen Zeiten. Schmucke Häuser zeigen sich von ihren besten Seiten. Die Parks mit Pisten und Brunnen in lieblichen Böden. An den Stadl verkaufen's des Obst der unweiten Föder. Der Ort um die Festung, sie trotzen vom riesigen Fels. Inmitten der Dom, die Oper und schöne Hotels. Postgärten schwiegen sich in verträumte Gossen. Es ist schön hier zu leben und sich's gut gehen zu lassen. Jo, Graz is net Rom, net New York und auch net Berlin. Graz is mein Stadt, mein Halt, da kehr in. Graz an der Moor mit seiner alten Stadt. In Graz zu leben hat Flair, aus der jede Stadt gleich hoch. Das und Insel der Moor ist mir modern nur. Die Tracht und den Hut in der Hand trägt der steirische Bur. Es Mädel trotz Dirndl zu unseren größten Festen. So erhalten's den steirischen Brauch für uns und unseren Gästen. Auch Studenten und Künstler erfreut sich an dieser Stadt. Auch die Bürger und Nieten werden hier niemals satt. Ein Glasl werden wir auf sie heben. Auf diese Stadt, in der wir sind und dürfen leben. Ja, Graz ist nicht Rom, nicht New York und auch nicht Wien. Graz ist mein Stock, mein Holzstock, kehr ich hin. Graz an der Moor mit seiner alten Stadt. In Graz zu leben hat Flair, was für jede Stadt gleich hoch. Graz ist nicht Rom, nicht New York und auch nicht wie Wien. Graz ist mein Stadt, mein Halt, da kehr ich hin.
Ja, über Millionen Jahre, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, hat der Rhein recht verschiedene und bisweilen spektakuläre Landschaften geschaffen entlang seines Flusslaufes von der Schweiz durch Deutschland und die Niederlande. Und sie verändern sich teilweise bis heute. Zum einen durch die natürlichen klimatischen Einflüsse wie Hochwasser, zum anderen durch menschliche Eingriffe wie Deichbau, Flussbegradigungen, wie zum Beispiel am Niederrhein in der Dormagener Rheinschleife rund um die mittelalterliche Zollfestung Zons. Dahin geht's jetzt. Sie gilt als die am besten erhaltene Festigungsanlage, so sagt man wohl, am Niederrhein. Gegründet hat sie der Kölner Erzbischof Friedrich III. Von Saarwerden im Jahr 1373. Zu jener Zeit floss der Rhein direkt vor den Stadttoren entlang. Heute liegen dort die Zonser Rheinauen. Das ist ein Naturschutzgebiet, in dem 1200 verschiedene Arten dokumentiert sind, von Insekten wie Schmetterlingen, Käfern, Bienen, Wespen, Spinnen bis hin zu Vögeln und Kleintieren. Dorothea Breit nimmt uns jetzt mit auf eine gerade noch so angenehm sommerlich-herbstliche Radtour durch die Zonser Rheinauen.
Abgeerntete Getreideäcker, krautige grüne Spargelfelder und einzelne alte Bauernhöfe aus rotem Backstein umgeben die alte zollfeste Zons. Obstanger, Pferdekoppeln und weidende Kühe. Die Stadtmauern sind fast durchgehend erhalten. Schmale, kopfsteingepflasterte Gassen, schmucke Fachwerkhäuschen, Wachtürme und der viereckige alte Zollturm prägen das mittelalterliche Städtchen.
Der Zollturm, der diente dann eben zur Kontrolle, zu beobachten, welche Schiffe kommen da an, und dann Verwaltungssitz der Zollbehörde war das dann. Die Stadtgeschichte beginnt ja so um 1370 mit Stadtrecht. Da gab es noch so alte Holzkähne, die wurden ja getreidelt. Das heißt, in der Regel zogen dann so diese großen, schweren Pferde diese Kähne Richtung Köln. Die liefen neben dem Ufer her und man sieht heute noch in der Stadtmauer, die riefen von den Seilen der Treilpferde.
Josef Otulak lebt in Zons und engagiert sich für die Geschichte, die Pflege und den Erhalt der Zonser Rheinauen, die seit Beginn des Deichbaus um 1800 entstanden sind. Zuvor meanderte der Fluss permanent hin und her und veränderte sein Bett.
Es gibt eigentlich zwei Bewegungsarbeiten des Rheins. Eine Bewegung, die ist durch den Wechsel der Warm- und Jahrzeiten über Jahrmillionen entstanden, hin und her, aber in großen Entfernungen, kilometerweit. Das hat diese 15 bis 20 Meter tiefen Kiesschichten produziert. Und dann gibt es seit Jahrhunderten die Veränderung des Flusslaufes immer so um einige Kilometer. Etwa um 1300 war es so, dass der Rhein ganz nahe in einer Schleife an der Stadtmauer lang ging.
Heute fließt der Rhein ungefähr einen Kilometer weit von der Stadtmauer entfernt hinter dem Deich. Josef Otulak begleitet mich auf dem Fahrrad durch das Zolltor hinaus über die Wiesen zum Deich. Ein grüner Wall, der etwa 13 Kilometer lang von der Rheinschleife bei Stürzelberg, dem Grind nördlich von Zons, in einer sanften Biegung durch die Zonser Rheinauen Richtung Süden verläuft. Die Wiesen und Felder westlich des Deichs bis zu den Siedlungen werden landwirtschaftlich genutzt. Die Grünflächen zum Rheinufer hin dagegen dienen als Deichvorland und natürliches Überschwemmungsgebiet dem Hochwasserschutz und sie stehen unter Naturschutz. Ein Biotop aus zweiter Hand, sagt Josef Otulak.
Hier waren ja riesige Kopfweidenplantagen. Die wurden regelmäßig im Schnitt vorgenommen, sodass dann daraus diese langen Ruten wachsen. Und da wurden dann die Körbe rausgemacht. Nicht? Die Region hier, und das sind sozusagen die Überbleibsel, war ein Korbweidengebiet.
Kopfweidenbäume, Erlen und Pappeln stehen auf den Wiesen rechts und links des Deichs verstreut. Im südlichen Horizont sind Schlote des Chemieparks Dormagen zu sehen. Im Westen die künstlichen Wolken der Braunkohlekraftwerke. Josef Otulak spitzt die Ohren. Wir halten an. In den alten Kopfweiden nisten Vögel.
Die kleinen Eulen und Steinkäuzchen. Der Steinkauz ist ein ganz kleiner Vogel an sich. Und es gibt mehrere Reviere, die wohnen in den Kopfweiden. Und durch den Bruch entstehen viele Höhlen und Spalten. Und das ist gut für die Tiere. Und da wohnt auch der kleine Steinkauz.
Josef Otulak hat in den vergangenen Jahren die Artenvielfalt der Flora und Fauna in den Zonser Rheinauen fotografiert und eine reich bebilderte Informationsbroschüre erstellt. Eine empfehlenswerte, kostenlos im Internet herunterzuladende Lektüre, die aufmerksam macht auf die Wunder der Natur. Vögel und Insekten, die hier zu entdecken sind. Am Deichhang blühende Blumen, Johanniskraut, gelber Rheinfarn und von Bienen umtanzte, fransige blaue Blüten, die jeder kennt, aber selten mit Namen.
Die Witwenblumen, Knauzchen. Und hier finden wir dann eben die Knauzchen-Sandbiene, eine sehr schöne Biene, die hat so einen orangen Ring mit einem Punkt drauf. Und wir finden hier die sechsbindige Furchenbiene, eine wunderschöne Wildbiene, die haben wir häufig auf diesen Flockenblumen.
Wir schieben die Fahrräder auf einem schmalen Trampelpfad die Weidenböschung hinunter Richtung Flussufer. Schilfgras konkurriert hier mit Springkraut. In der vertrockneten Wiese gedeihen grüne Inseln von sumpfblättrigem Ampfer und hüfthohe Brennnesseln.
Gewächse, wo ja auch die Raupen der Falter dran sind. Also das Tagpfauenauge würde, glaube ich, gar nicht überleben können, wenn nicht die Brennnessel da wäre als Futterpflanze für die Raupen. Da haben wir zum Beispiel so einen kleinen Falter. Das ist ein Wiesenvögelchen. Der sieht so aus wie so ein Kuhauge mit dem dunklen Fleck.
Es sind zwei, die mit orangefarbenen Flügeln turtelnd über Schierling und Wiesenschaumkraut tanzen. Am Ufer schieben sich helle Sandstrände ins Wasser. Auf der gegenüberliegenden Rheinseite ist ein Campingplatz zu sehen.
Es gibt eine Menge Muschelbänke. Wenn Sie jetzt links und rechts gucken, das ist eigentlich ein ideales Gebiet für Wasservögel, also wie den Austernfischer, für den Flussregenpfeifer. Aber wir haben eben einen großen Konflikt zu den Leuten, die eben hier ihre Freizeit suchen.
Badegäste und Griller verhalten sich nicht immer naturschutzbewusst. Dieses Problem gibt es im Grind weiter nördlich nicht, mangels Sandstränden. Die Rheinschleife bei Stürzelberg ist bis ans Wasser bewachsen. Die schönste Wegstrecke durch das gesamte Naturschutzgebiet führt am Ufer entlang und ist etwa doppelt so lang wie der Deich, der gerade mitten durch die Wiesen verläuft und am Chemiepark Dormagen endet.
Vorher kann man dann links abbiegen zu dieser Gaststätte Piwip, die früher so eine Relaisstation war. Also da wurden die Schiffe per Lautsprecher informiert vom Reeder oder wenn familiär was war. Die Schiffe hatten ja weder Telefon noch Funk. Dann wurde das durchgegeben an diese Gaststätte. Die hatten eine große Lautsprecheranlage. Wenn das Schiff dann in Sicht kam, musste sie natürlich immer wohl aufpassen. Und dann, wenn das Schiff Marie hieß, dann hieß es: Marie, bitte zuhören, der Reeder hat den und den Auftrag. Oder ihre Großmutter lässt schön grüßen oder was immer. Und das war eine tolle Attraktion. Heute kann man da schön ein Bierchen trinken gehen und da gibt eine kleine Fähre nach Monheim zur Stadt gegenüber. Also als Radfahrer und auch als Wanderer lohnt sich das wirklich hier.
En blomma skär och blid mitt i den kalla vinter i midnatts mörka tid. Som oss profeten sa.
Sie haben natürlich die Melodie erkannt, ein traditionelles kirchliches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert, komponiert von Michael Praetorius. Es ist ein Ros entsprungen und diesmal auf Schwedisch. So, wir kommen nach Berlin. Neben der Kongresshalle dort und dem Haus der Kulturen der Welt im Bezirk Tiergarten, da steht ein viereckiger Turm. Und durch Öffnungen in den schwarzen Granitplatten sind verschiedene große Glocken zu sehen. Das ist ein Carillon, ein Turmglockenspiel. Und diese Glocken schlagen tagsüber ab mittags zur vollen Stunde. Und manchmal gibt es auch ganze Konzerte. Götz Gerson stellt das Berliner Carillon und seinen Spieler vor.
187 Stufen einer Wendeltreppe führen im Inneren des Carillons bis nach oben zur Spielerkabine in 33 Metern Höhe.
Es geht jetzt etwas langsamer. Ich muss mir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber es geht. Ich habe schon eine Kniebandage.
Gesteht der freiberufliche Carillonneur Jeffrey Bossin. Dort oben steht ein klavierartiges Gerät, allerdings mit größeren Tasten ausgestattet. Bossin nimmt auf einem Schemel Platz und schon bearbeitet er mit den Fäusten die Tasten am Spieltisch. Der aussieht wie ein Webstuhl. Seine Füße gleiten über insgesamt 30 Pedale, wie bei einer Orgel. Über Zugdrähte sind Tasten und Pedale mit den Klöppeln der Glocken verbunden. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Carillons in Berlin und Potsdam zerstört. Bis dahin gab es eine Tradition dieser Glockenspiele. Sie erklangen nach Gottesdiensten, an Markttagen oder zu Feiertagen. Das erzählt der gebürtige Kalifornier Bossin. Er kommt 1972 nach Berlin. An der Universität of California in Riverside hatte er vorher Klavier studiert und dabei Bekanntschaft mit einem Carillon gemacht. Es begeisterte den damals 18-Jährigen. Er lernte das Spiel 3 Jahre lang, diese Mischung aus Klavier und Orgel. 1984 erwarb er erstens in Berlin seinen Magister in Musikwissenschaft und kam zweitens auf die Idee, zur 750-Jahrfeier der Stadt 1987 dem Senat einen Carillon-Neubau vorzuschlagen, freistehend im Tiergarten, nach amerikanischem Vorbild. Das Geld kam vom Sponsor Daimler-Benz, rund 5 Millionen Mark. Sein Leben widmet Bossin seitdem dem Carillon und kennt sich in dessen Geschichte bestens aus, hält auch Vorträge über Glockenspiele.
Die sind ursprünglich in Flandern und den Niederlanden entstanden als Signalgeber. Die haben dann also der Bevölkerung gesagt, also die Zeit immer angekündigt, gesagt, wann also sie zur Arbeit gehen sollten, wann die Stadttore geschlossen wurden, wann feindliche Truppen in Anmarsch waren oder es Sturm oder Feuer gab. Also Brüssel hatte zu Anfang des 17. Jahrhunderts das größte Carillon der Welt. Dann so um 1500 war es so weit, dass die Automatik schöne, komplizierte Stücke spielen konnten.
Das Carillon, also ein Großglockenspiel, ist heute nicht mehr weit verbreitet. Während in vielen Kirchen Orgeln stehen, gibt es in ganz Deutschland noch etwa 50 Carillons. In Frankreich sind es 60, in Dänemark 25. Der Carillonneur kann nicht andauernd selber spielen, deshalb hilft manchmal auch heute eine Automatik. Der unbefangene Zuhörer auf der Straße erkennt aber den Unterschied kaum.
Das Größte ist in Halle an der Saale. Ja, das hat also 76 Glocken. Ja, wir haben unterhalb der Spielkabine, wo wir jetzt sitzen, also die 10 größten Glocken. Und dann oberhalb der Spielkabine sind 58, also kleinere Glocken. Wir haben dann insgesamt 68 Glocken mit einem Gesamtgewicht von 48 Tonnen. Und die größte Glocke wiegt fast 8 Tonnen und die kleinste also 8 Kilogramm.
Das Carillon im Berliner Tiergarten hat Jeffrey Bossin auch mitentworfen, sich um die Qualität der Glockenbronze gekümmert und um das Holz des Spieltisches. Es ist alles nach 30 Jahren noch in gutem Zustand, freut sich Bossin heute.
Man ballt die Faust und kann auch die Töne einzeln anschlagen und in dem mittleren und höheren Bereich kann man also dann durch Alternieren der Hände also recht schnell spielen. Und alle anderen Tasteninstrumente haben den gleichen Tastendruck. Aber hier bei dem Carillon, je größer die Glocke ist, desto schwerer und größer ist sie. Braucht man immer mehr Kraft für den Anschlag. Die größten Glocken spielt man dann normalerweise mit den Füßen, weil die Beine also kräftiger sind.
Wer nach Geoffrey Bossin auf dem großen Glockenspiel im Tiergarten spielen wird, ist ungewiss. Es gibt keinen Nachwuchs, kein Übungsinstrument und auch keine Übungsräume.
Ja, und da spielt der Carioneur Jingle Bells. Und ich bedanke mich bei Götz Gerson für den Ausflug in den Berliner Bezirk Tiergarten. Das Sonntagsspaziergang-Tagebuch schließt für heute. Wir hören jetzt das Ensemble Quadro Nuevo und die Münchner Symphonica mit einem Weihnachtslied, arrangiert also für Jazz-Ensemble und Sinfonieorchester. Und das werden Sie natürlich auch sofort erkennen. Lasst uns froh und munter sein. Und ich darf Ihnen vielleicht noch Kurt Tucholsky mit auf den Weg durch die Woche geben. Er hat gesagt, eine kleine Reise ist genug, um uns und die Welt zu erneuern. Andrea Stopp grüßt aus Köln.